Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie kann man die Produktivität von Mitarbeitern steigern? Wie kann ich Mitarbeiter animieren und anleiten, sich besser zu organisieren? In einer vorangegangenen Folge hatte ich diese Folge schon mal angeteasert. Da hatte ich allerdings dazu eingeladen, sich erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen, weil ich eben glaube, dass Leute, die sich selber besser im Griff haben, die selber organisierter sind, auch besser delegieren können und damit im Prinzip dafür sorgen, dass die ganze Planungs- und Umsetzungskompetenz in der Firma steigt, weil es nützt halt nichts, irgendwo sozusagen mit den Mitarbeitern anzufangen. Wenn du das Ganze mal als Ring siehst, dann ist es ja so, du bist ja häufig das Zentrum von allem. Drumherum ist eine gewisse Infrastruktur entstanden. Und wenn du dann mal die Abteilungsleiter, Führungskräfte im Allgemeinen, die Mitarbeiter und dann vielleicht die auszubildenden Werkstudenten und Praktikanten siehst und dir das Ganze in so Ringen vorstellst, dann ist ja der Praktikant tendenziell derjenige, der am weitesten weg vom Kern ist. Und bei dem jetzt anzufangen, dem Tipps zu geben, bringt jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt die gewünschten Ergebnisse, weil der Hebel da außen einfach so gering ist. Deshalb hatte ich dazu eingeladen, sich erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber heute möchte ich auch die Impulse nachliefern, die ich zum Thema Organisation von Mitarbeitern mit dir teilen möchte. Dazu habe ich eine Vielzahl von Ansätzen zusammengestellt, die ich jetzt einfach mal so raushaue. Und ich würde dir nahelegen, die Folge vielleicht auch mehr als einmal zu hören und dann vielleicht auch nicht nur beim Autofahren, sondern auch, wenn du irgendwo sitzt, damit du dir ein paar Notizen machen kannst. Weil tatsächlich ist das Hören alleine mit null Ergebnis verbunden. Du musst es in die Umsetzung bringen. Und das geht eben nur, wenn du dazu auch einen kleinen Plan hast und dann auch wirklich gehen abarbeiten kannst. Gehen wir mal erstmal dazu über, was ich immer wieder sehe. Und zwar, wer Mitarbeiter einfach animieren möchte, sich besser zu organisieren, sollte erstmal akzeptieren, dass es keinen Sinn macht, Mitarbeiter dauernd zu stören. Das heißt, du müsstest deinen Mitarbeiter einfach dahin bringen, dass du ihnen klar machst, dass sie für irgendeine Aufgabe zuständig sind. Gehen wir ganz simpel mal davon aus, dass sie jetzt einfach nur drei Aufgaben haben, die sie die Woche über bearbeiten sollen. Dann reicht es aus meiner Sicht nicht, dass die das wissen und du das weißt und dass ihr mal drüber gesprochen habt, sondern du müsstest es eigentlich schaffen, dass es ein Automatismus wird, dass immer dann, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eine Aufgabe offiziell übertragen bekommen hat und das auch wahrgenommen hat, weil du könntest ja auch eine E-Mail schicken und dann darauf hoffen, dass es jemand erkennt. Wir gehen von dem Szenario aus, ihr sitzt zusammen am Tisch im Meeting und du sagst, kannst du das bitte ausarbeiten? In dem Moment, wo die Person sich dafür zuständig zeichnet und signalisiert, ja, ich kümmere mich drum, muss es ein Automatismus werden, dass diese Person das dann auch sofort in den Terminkalender einträgt. Weil nur wenn es im Terminkalender drinsteht, wird es auch stattfinden und nur wenn es im Terminkalender drinsteht, wird die Person auch in der Lage sein, einen Terminkonflikt zu melden und festzustellen, wenn denn ein solcher auftritt. Weil tatsächlich ist es, glaube ich, in der Rolle des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin immer Folgendes. Die wollen grundsätzlich schon die Sachen abarbeiten, die man ihnen irgendwann mal gegeben hat. Und die haben da vielleicht auch so einen ganz groben Plan im Kopf, wie sie das machen werden. Die Realität ist dann aber folgende. Du kennst diesen Plan nicht, du kannst ihn auch nirgendwo nachschauen, weil diese Personen das vielleicht nirgendwo niedergeschrieben haben. Dann geht dir ein neuer Gedanke durch den Kopf als Unternehmer und Unternehmerin. Du rennst rüber zu deinen Mitarbeitern, wenn ihr alle zusammen in einem Büro sitzt und dann rufst du denen neue Aufgaben zu und dann ist der Mitarbeiter ein bisschen irritiert. Dann weiß er gar nicht, was mache ich jetzt als erstes, was ist wichtiger, wie gehe ich jetzt damit um. Und all diese Fragestellungen solltest du zentral beantworten, weil wenn du das der Interpretation des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin überlässt, ist erstens mal das mit Kontrollverlust verbunden und zweitens aber auch damit verbunden, dass das häufig zu falschen Entscheidungen kommt, zu falschen Rückschlüssen kommt und damit natürlich im Prinzip Chaos vorprogrammiert ist. So, das heißt also Punkt 1, du musst darauf achten, dass deine Leute lernen, immer dann, wenn sie irgendeine Aufgabe übernommen haben, die erstmal aufzuschreiben. Deshalb würde ich auch jeden, der zu einem Meeting erscheint und nichts zu schreiben dabei hat, direkt wieder rausschicken, weil du weißt selber, dass viele von denen keine drei Sachen im Kopf behalten können. Du bist vermutlich auch nicht besser. Von daher lass uns da jetzt nicht gucken, woran das liegt, sondern einfach feststellen, dass es so ist und uns dieser Situation stellen. Also, wer nichts zu schreiben hat, ist nicht aufnahmebereit und deshalb kann er auch nicht am Meeting teilnehmen. Es macht aus meiner Sicht einfach Sinn, das anfangs rigoros anzusprechen. Dann wird das automatisch dazu führen, dass Mitarbeiter, die schon länger bei dir sind, immer was zu schreiben bei haben und Mitarbeiter, die neu dazugekommen sind, das sich auch sehr schnell dann abgucken, sodass du das, wenn du das einmal fest installiert hast, auch als erledigt betrachten kannst. Dann geht es eben los, dass wenn jemand beispielsweise eine Aufgabe übertragen bekommen hat, solltest du sicherstellen, dass der auch wirklich verstanden hat, was er da tun soll. Weil vielleicht ist das im ersten Moment für alle total logisch, aber wenn du dann mal fragst, wie würdest du da vorgehen, was würdest du machen, was wären deine ersten Schritte, wirst du sehr häufig feststellen, dass der Mitarbeiter entweder noch gar keine Idee hat, dann wäre es halt sinnvoll, da nochmal 5 Minuten mehr Zeit zu investieren, um sicherzustellen, dass nicht nachher völlig in die falsche Richtung gearbeitet wird. Und zweitens ist es so, dass dann wird auch vielleicht über eine unterschiedliche Vorgehensweise gesprochen, sodass du gerade zu Beginn nochmal die Möglichkeit nicht verschenken solltest, da vielleicht nochmal nachzujustieren, damit einfach das gewünschte Ergebnis planbarer und wahrscheinlicher zu erreichen ist, als wenn das jemanden komplett selber überlässt. Denn realistisch betrachtet weißt du ja selber, es gibt Mitarbeiter bei dir in der Firma, die kommen immer mal zu spät. Die wirken einfach irgendwie chaotisch. Wenn die Dinge auch aus ihrem Privatleben erzählen, ist es immer so ein bisschen holprig gewesen. Und wenn die jetzt bei dir arbeiten, musst du einfach für diese Mängel bei deren Mängel bei der Planungskompetenz natürlich irgendwie gerade stehen und hier Hilfestellung anbieten. Deshalb musst du die da entsprechend abholen und musst einfach rausfinden, wie die Mitarbeiter ticken, um dann auszuloten, wie musst du den steuern, damit dann auch das gewünschte Ergebnis eintritt. Weil viele Menschen, die schlechte Ergebnisse liefern, sind, glaube ich, trotzdem motiviert gewesen, ein gutes Ergebnis zu liefern. Sie haben nur keinen Weg gefunden, wie das geht. Und deshalb hilft ihnen, diesen Weg zu erkennen. Also, Punkt 1, du übergibst eine Aufgabe. Dann muss halt geklärt werden, wer übernimmt die. Das muss diese Person auch wirklich wahrgenommen haben. Sonst hat es nachher wieder keiner mitgekriegt. Das ist halt schlecht. Dann weißt du auch nicht, wer verantwortlich ist. Und dann muss halt auch irgendwie mal besprochen werden, wann das allererste Mal eine Rückmeldung erfolgt. Da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass jemand sagt, da melde ich mich in 3 Wochen, wenn es eine umfangreichere Aufgabe ist, sondern da würde ich beispielsweise einen Feedback-Prozess etablieren, der nach einer halben oder nach einer Stunde Bearbeitungszeit einfach mal dafür sorgt, dass du einen kleinen Überblick darüber kriegst, in welche Richtung wird denn diese Aufgabe bearbeitet. Weil sonst hast du nachher einen hochmotivierten und hoch engagierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die haben 3 Wochen lang richtig intensiv an einer Aufgabe gearbeitet. Du guckst 5 Minuten drauf und denkst, auf keinen Fall können wir das so machen. Dann ist die ganze Arbeitszeit verloren und dann ist auch diese Person, die ja erkennt, dass das überhaupt nicht wertgeschätzt wird, total frustriert. Deshalb mach doch einfach Folgendes. Frag, okay, ich würde mich freuen, wenn du diese Aufgabe übernimmst. Mach dir mal Gedanken dazu, wie du die strukturieren würdest, wie du die vielleicht runterbrichst in kleinere Aufgaben. Und dann mach mir doch mal einen ersten Lösungsvorschlag zur Vorgehensweise, so nach 30 oder 60 Minuten. Und dann machst du dazu einfach einen neuen Feedback- und Abstimmungstermin und stellst einfach erstmal sicher, dass sie in die gleiche Richtung denkt. Wenn du noch einen Schritt vorher mit der Professionalisierung anfangen möchtest, dann machst du sowas, was man bei der Bundeswehr auch lernt. Das fühlt sich anfangs total affig an, bringt aber nach hinten raus extrem viel. Immer dann, wenn du jemanden eine Aufgabe überträgst und der dir signalisiert, dass er das jetzt machen will, fragst du einfach nochmal höflich nach, was genau hast du jetzt für einen Auftrag übernommen? Fass den nochmal mit eigenen Worten zusammen. In vielen Fällen wirst du dann feststellen, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. In einigen Fällen wirst du aber denken, hä, an welchem Gespräch hat der denn eben teilgenommen? Das hat mit dem, was ich gesagt habe oder gemeint habe, absolut gar nichts zu tun. Und wenn du das aber relativ früh rausfindest, kannst du den Kurs korrigieren, bevor jemand mit vollem Einsatz in die falsche Richtung rennt. Und von daher nimm dir die Zeit dafür. Dann ist es so, dass ich dir einen Tipp geben würde, dass du deine Mitarbeiter nicht einfach permanent störst. Das heißt, du solltest irgendeine zentrale Instanz schaffen, entweder der individuelle Kalender, wo alles eingetragen ist, oder eine Disposition, wo du auch als Chef oder Chefin Zeiten beantragen kannst. Das heißt, wenn du den Bedarf spürst, mit einer Person in deiner Firma zu sprechen, fragst du entweder so einen Terminkalender indirekt, ne, guckst nach, wo die freien Blöcke sind, oder rufst in der Dispo an und sagst, ich brauche ein Zeitfenster von 15, 20, 30, 45, 50 oder 60 Minuten Zeit mit Mitarbeiter XY. Wann geht das? Und dann soll diese Person schauen, wann hat diese Person keine konkurrierenden Tätigkeiten. Wann ist diese Person überhaupt verfügbar? Und dann wird das sauber eingeplant und dann weiß auch jeder Bescheid, wann dieser Termin stattfindet, was die Zielsetzung des Termines ist, wie lange der Termin angesetzt ist und was da halt besprochen werden will, weil dann kann der ein oder andere sich gegebenenfalls darauf auch nochmal zusätzlich vorbereiten oder aber zumindest mal sicherstellen, dass er aufmerksamkeitstechnisch voll im Moment auch da ist, weil wenn du jemanden so zwischen Tür und Angel, während der irgendwas macht, einfach so von hinten anlaberst oder so von der Seite anquatscht, dann ist der ja vielleicht immer noch in der Lage zu antworten, ja, mache ich und kümmere ich mich gleich drum. Aber kurze Zeit später ist es dann vielleicht doch vergessen. Und das gilt es ja einfach zu vermeiden. Deshalb, ich glaube, dass ein Großteil der Gründe, warum Mitarbeiter kündigen, auch im Stress zu suchen sind, versuch deshalb doch einfach diese ganzen Stressmomente in der Firma zu reduzieren und geh einfach mal hin und versuch mal, damit anzufangen, diese Störungen der Mitarbeiter zu vermeiden. Das ist einmal bei dir selber natürlich möglich, aber du kannst auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Kunden, die anrufen, nicht mehr durchgestellt werden. Warum muss ein Kunde, der anruft, der irgendjemand sprechen will, immer direkt durchgestellt werden? Warum sagt nicht die Person, die ans Telefon geht, Frau Müller, Herr Müller, vielen Dank für Ihren Anruf, ich werde mich darum kümmern, dass Sie in bis zu 60 Minuten, also maximal einer Stunde, zurückgerufen werden. Und dann kann diese Person völlig entspannt irgendwann zu dieser Person, um die es geht, gehen oder die anderweitig intern kontaktieren, kurz fragen, worum es geht, wann es am besten passt. Und dann kann dieser Kunde beispielsweise zurückgerufen werden und dann kriegt er entweder die Info, ich kann sie jetzt verbinden, oder der Kollege ist noch in einem größeren Projekt. Ich hatte die Gelegenheit, kurz mit ihm zu sprechen, ab wann es geht. Um 14.10 Uhr ruft er sie gerne zurück. Dann ruft der Kunde nicht noch 13 Mal an, du wirst nicht nochmal 13 Mal genervt und gestört. Der Mitarbeiter kann in Ruhe die Tätigkeit fertigstellen, die er jetzt gemacht hat. Und im Prinzip ist es doch so, ein Rückruf innerhalb von einer Stunde reicht doch völlig aus, um immer noch top in der Reaktionszeit wahrgenommen zu werden. Du hast doch keinen Sofortvertrag mit den Leuten. Und wenn dann doch einer so einen haben will, dann biete ihn dem an gegen sehr viel Geld, weil am Ende des Tages musst du ja dann auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, auch in Krankheits- und Urlaubsfällen. Aber letztlich ist es doch einfach so, wenn du sagst, ich verspreche Ihnen einen Rückruf in bis zu einer Stunde, dann sind viele doch erstmal absolut happy. Und was du dann aber verstehen musst, ist, dass dieser Rückruf nicht zwingend von der gewünschten Person erfolgt. Es kann auch sein, dass dann die Dispo oder die Person, die den Anruf entgegengenommen hat, nochmal anruft und sagt, es ist mir bisher nicht gelungen, ein freies Zeitfenster bei dem Kollegen oder der Kollegin zu finden, weil die sich gerade noch mit einem anderen Auftrag beschäftigt. Ich habe aber mal in dem Kalender geschaut oder Rücksprache gehalten. Ich kann Ihnen einen Rückruf zu dir und der Zeit anbieten. Dann ist dem Kunden letztlich auch in irgendeiner Form geholfen, weil es würde ja auch nicht schneller gehen, wenn er die Info nicht hätte und noch 14 Mal anruft. Aber es ist auf deiner Seite, in deiner Firma, mit weniger Stress zu rechnen. Und vor allen Dingen fühlt sich der Mitarbeiter, der ja weiß, dass er sich gerade nicht vernünftig um dieses Anliegen vielleicht auch seines Lieblingskunden kümmern kann, geholfen, weil der ja dann einfach merkt, okay, der hat nur einmal angerufen, dem hat man einmal eine solide Antwort gegeben. Denn spätestens, wenn der da irgendwie mitkriegt, der hat schon 7, 8, 9, 10, 11 Mal angerufen, dann denkst du ja auch, vielleicht ist es doch dringend und versuchst den irgendwie dazwischen zu schieben. Aber wenn du viele Sachen ständig dazwischen schiebst, hast du erstens einen hohen Stresslevel, zweitens einen hohen Vergessenslevel, das heißt, die Chance, dass was untergeht, ist ziemlich hoch. Und drittens, du hast immer Schwierigkeiten, wenn du die Zeiten erfassen möchtest für irgendwelche Abrechnungen, weil eigentlich müsstest du den einen Kunden pausieren, für den anderen ein separates Ticket oder irgendeine andere Erfassungsinstanz öffnen. Das wird dann selten gemacht, sodass dann im Prinzip einfach Geld verloren geht. Und deshalb bedien die Leute der Reihe nach und sorg einfach dafür, dass du da Struktur reinschaffst. Wie gesagt, es hängt alles damit zusammen, dass du wirklich konsequent bist und dafür sorgst, dass deine Leute auch ihre Zeiten im Kalender blocken und dass die dann auch vor allen Dingen nicht zu viel blocken. Das ist eine Situation, die ich häufig auch in serviceorientierten Unternehmen feststelle. Wenn Techniker beispielsweise ihre eigene Terminsteuerung machen dürfen, dann haben sie tendenziell immer den Ansatz, dass sie einfach ein bisschen mehr Zeit blocken, als sie eigentlich realistisch selber glauben, für diesen Auftrag zu brauchen, damit sie nach hinten raus nicht in so einen Stress kommen. Dadurch führt es aber dann dazu, dass du einfach über Tag Chancen auf Termine verlierst, weil die fangen dann auch erst um 9 beim Kunden an, anstatt morgens um 8 da anzufangen, weil sie von zu Hause direkt dahin fahren. Das heißt also, da kann man natürlich viele, viele Abläufe professionalisieren, dass das ganze Thema Dispo-Management, was wir in unserer Mastermind sehr intensiv mit Kunden bearbeiten, weil da haben wir so viele Erfahrungswerte gesammelt, dass wir einfach sagen, hör mal, da kannst du so viel zusätzliche abrechenbare Zeit generieren, wenn du es einfach ein bisschen professioneller machst, als die Masse es da draußen macht. Und dann rechnet sich das. Aber da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Hier ist mein Kernimpuls für dich einfach. Versuche, die Störungen zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass Leute alles, was sie vorhaben, in den Kalender eintragen. Und dann prüf auch im Nachgang immer, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Wenn jemand zum Beispiel sagt, alles klar, ich trage mir diese Aufgabe in den Kalender ein und ich brauche dafür 2 Stunden, dann prüf auch mal, wenn diese 2 Stunden rum sind, ob die Aufgabe wirklich abgeschlossen ist. Wenn nein, okay, kein Problem. Was haben wir daraus gelernt? Wie können wir zukünftig besser planen? Aber wenn jemand beispielsweise auch sagen würde, klar, bin ich schon längst mit fertig, dann musst du halt auch klären, warum hat er das Zeitfenster für so groß angesetzt, weil du damit ja auch abrechenbare Zeit verlierst. Du könntest die Mitarbeiter ja sonst auch anderweitig einsetzen. Von daher, du musst wirklich einen Überblick darüber gewinnen, was jeder Einzelne macht, wie er zu der Annahme kommt, dass eine bestimmte Aufgabe so und so lange dauert und dann auch verifizieren, ob das korrekt war oder nicht. Und du solltest dann auch in der Situation immer mal wieder prüfen, wenn du mit Mitarbeitern sprichst, welche Aufgaben habt ihr sonst noch alle auf dem Tisch, dass du denen auch immer mal wieder hilfst, neue Prioritäten zu setzen. Weil manchmal gibt es einfach Informationen, die nur du hast, die dazu führen, dass bestimmte Aufgaben priorisiert werden müssen. Das kann der Mitarbeiter aber nicht wissen. Und je klarer du denen auch mal eine Rückmeldung gibst darüber, was dir wichtig ist, je höher ist natürlich auch die Chance, dass die Mitarbeiter das entsprechend berücksichtigen können. Weil jeder Mitarbeiter hat ja, so ist ja zumindest mal die Grundtheorie, sonst macht ja Personalführung überhaupt keinen Sinn, ein gewisses Grundinteresse, gute Arbeit zu leisten. Aber wenn die nicht wissen, was gute Arbeit ist, wenn die nicht wissen, was von ihnen erwartet wird, wenn die nicht wissen, welche Prioritäten sie setzen müssen, sondern immer nur so gefühlt willkürlich feststellen, mal haben sie Glück, da bist du happy mit dem, was sie gemacht haben, mal bist du nicht so happy, dann hast du natürlich tendenziell auch Stress und Frust verursacht. Und wenn es dann den Mitarbeitern zu dolle wird, dann werden die dieser Situation häufig einfach durch Kündigung ausweichen, weil selten steht ja jemand bei dir im Büro und sagt, ich fühle mich durch dich schlecht geführt. Ich würde mir klarere Ansagen wünschen, ich würde mir wünschen, dass du mich weniger stresst, ich würde mir wünschen, dass du mir frühzeitiger Bescheid sagst, ich würde mir wünschen, dass du mir hilfst, die Aufgaben, die ich habe, zu priorisieren. Solche Gespräche finden in der Realität ja nicht statt, aber sie müssten ja stattfinden. Und weil das eben hier von den Leuten nicht gemacht wird, musst du immer damit rechnen, dass Menschen mit geringerer Problemlösungskompetenz sich dieser Situation niemals stellen werden, sondern sie werden dieser Situation ausweichen. Und wenn Mitarbeiter unangenehmen Situationen mit Chef oder Chefin ausweichen wollen, führt das immer zu Kündigung, weil das die einzige Chance ist, dauerhaft auszuweichen. Deshalb musst du das schaffen, dass das im Endeffekt hier nicht der Fall ist. Du solltest bei jeder Aufgabe, die du delegierst oder grundsätzlich auch bei Aufgaben, die direkt bei deinem Mitarbeiter landen, immer darauf achten, dass es eine gewisse Feedback-Schleife gibt. Es sollte irgendwie klar sein, wie findet denn der Feedback-Loop statt, sodass du immer weißt, wer ist gerade wo dran, welchen Fertigstellungsgrad hat eine bestimmte Aufgabe, was ist bereits begonnen worden, was ist in Arbeit, was ist fast fertig, wo wird auf jemanden gewartet, beispielsweise weil der Kunde noch was zuliefern muss oder der Lieferant die Ware noch nicht geliefert hat. All diese Dinge müssten in irgendeiner Form bekannt sein, damit du niemanden auch dafür maßregelst, dass bestimmte Sachen nicht fertig sind, wenn zum Beispiel für die Tatsache, dass nicht fertig ist, externe Faktoren verantwortlich sind. Und natürlich kann man immer alles fragen, natürlich kann man immer alles im Gespräch klären, aber jedes Mal, wenn sich zwei Leute zusammensetzen, musst du auch zwei Gehälter bezahlen, um einen simplen Sachverhalt zu analysieren. Deshalb würde ich dir halt nahelegen wollen, dass du das irgendwie systemseitig abgebildet kriegst, damit eine Person das an irgendeiner Stelle nachgucken kann. Das führt dann natürlich dazu, dass du viel mehr, als du das bisher vielleicht tust, in deiner Organisation dokumentieren musst. Und das ist anfangs natürlich für Mitarbeiter auch eine echt mühsame Sache. Gerade dann, wenn das bisher alles nicht notwendig war, werden sich viele dadurch gegängelt und vielleicht sogar kontrolliert fühlen und wollen das alles nicht. Aber dann musst du denen irgendwann auch mal die Incentives aufzeigen. Ich hatte zum Beispiel bei mir damals in der Computerfirma folgende Regel. Mitarbeiter, die alles, was wir für Kundenprojekte brauchten, im System hinterlegt hatten, durften im Urlaub unter keinen Umständen gestört werden. Weil ich gesagt habe, hey, wenn uns irgendwas fehlt, was nur dieser Mitarbeiter weiß, dann müssen wir nur klären. Hätte der das eintragen können, dann rufen wir den natürlich an. Hätte der das jetzt nicht eintragen können, dann müssen wir halt intern einfach diese Kompetenzen aufbauen oder akzeptieren, dass uns die gerade nicht zur Verfügung stehen. Wir können nicht den Mitarbeitern permanent den Urlaub kaputt machen. Deshalb habe ich auch verboten, dass Mitarbeiter persönliche E-Mail-Adressen haben oder Handynummern an Kunden rausgeben, weil Mitarbeiter auch mal Urlaub machen müssen. Die müssen auch mal komplett frei haben. Und deshalb ist es eben wichtig, dass die Informationen in der Firma zentral abgelegt werden. Und wenn die Mitarbeiter die Mehrwerte dadurch sehen, werden sie das auch mittragen. Das führt aber im Umkehrschluss auch dazu, dass jemand, der das nicht vernünftig macht, rigoros jeden Tag im Urlaub angerufen werden muss, sei es morgens, sei es mittags, sei es abends, wann immer die Fragen aufpoppen, damit der merkt, dass er selber dafür verantwortlich ist, dass er dauernd gestört wird. Weil all die Sachen, die jetzt gerade noch gefragt werden müssen, hätte er ja auch irgendwo hinterlegen müssen. Und es kann ja nicht sein, dass dein Kundenprojekt in Stocken gerät, weil irgendein Mitarbeiter schusselig gearbeitet hat. Natürlich ist das in der Realität häufig der Fall, aber es ist eben deine Aufgabe als Führungskraft, diese Problemstellungen dauerhaft abzuschalten. Und genau deshalb ist es eben wichtig, dass du dir da Systematiken überlegst und in diesen Systematiken auch dem Mitarbeiter die Chance gibst, zu erkennen, welchen Einfluss er eigentlich darauf hat und wie viel angenehmer sein Leben wird, wenn er sich etwas anders aufstellt. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn ein Mitarbeiter irgendwann mal vergisst, irgendwas aufzuschreiben. Hauptsache, er meldet das dann weiter. Deshalb musst du auf der einen Seite diesen Feedback-Loop definieren, aber du musst halt auch die Eskalationswege definieren. Unter welchen Umständen kann ich wen, wie erreichen, wie kann ich eine zusätzliche Information noch bereitstellen, damit im Prinzip einfach die Organisation menschenunabhängig immer wieder weiter arbeiten kann. Weil sobald du von Einzelpersonen abhängig bist, bist du ja nicht nur in Kündigungsgesprächen oder Verhandlungsgesprächen erpressbar, sondern auch ineffizient und natürlich auch einem großen Risiko ausgesetzt. Deshalb, du musst den Leuten helfen, das aufzuschreiben. Und wenn die es aufschreiben, dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstorganisation. Dann bist du auch tatsächlich handlungsfähiger, wenn einer überraschend krank wird. Natürlich gibt es Mitarbeiter, die wissen, dass sie krank werden. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt ja andere, die haben irgendwie was Schlechtes gegessen, die haben irgendwie, keine Ahnung, extrem schlecht geschlafen, die haben sich plötzlich irgendein Virus eingefangen und liegen da jetzt flach, wie auch immer das dann genau aussieht. Aber dann ist es doch einfach wichtig, dass jemand anders den Auftrag einfach übernehmen kann. Warum willst du das Problem, was du intern hast, zum Problem deines Kunden machen? Dein Kunde hat sich doch vielleicht auf den Termin eingestellt. Dein Kunde hat doch vielleicht extra freigenommen. Dein Kunde hat doch vielleicht extra Vorkehrungen getroffen, damit an einem bestimmten Tag X bestimmte Tätigkeiten von euch erbracht werden können. Und wenn jetzt der Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, nicht kann, weil er krank ist, kannst du doch den Kunden dafür nicht im Prinzip leiden lassen. Dann musst du doch professionell genug sein, zu sagen, alles klar, dann haben wir jetzt hier jemand anders, der ist in der Lage, wunderbar in dieses Projekt einzusteigen, weil alle Informationen im System sind. Wir tauschen uns über alles aus, wir können alles nachlesen, wir haben alles durchstandardisiert. Wir haben ja auch entsprechende Professionalität und Kompetenz auf die einzelnen Schultern der Mitarbeiter verteilt. Von daher, Kunde, für Sie soll das jetzt gar kein Problem sein. Das kannst du übrigens auch forcieren, indem du beispielsweise dafür sorgst, dass Kunden keinen festen Ansprechpartner haben, sondern immer mal wieder ein neuer Kollege vor Ort ist. Das sorgt auf der einen Seite dafür, dass deine Systeme robuster werden, weil kein Mitarbeiter, der sich beim Kunden sehr gut auskennt, sagen kann, ja, das habe ich nie aufgeschrieben, das ist aber bei dem immer so und dann weiß er zwar genau, wie es geht, aber wenn ein anderer Kollege hinfährt, weiß wieder keiner Bescheid. Sondern du hast halt auch die Situation dadurch erreicht, dass der Kunde wirklich Kunde des Systems ist und nicht Kunde von Einzelpersonen, was dann dazu führt, dass wenn ein Mitarbeiter kündigt, der vielleicht häufiger beim Kunden ist, der Kunde nicht automatisch mitgeht, weil der Kunde halt merkt, dass es alle bei euch im Unternehmen können und nicht nur einzelne Charaktere. Und von daher ist das im Endeffekt eben wichtig. Was du dann auch machen solltest, wäre, du musst dir einfach mal überlegen, wenn Mitarbeiter sich halt organisieren sollen, was die von dir für Informationen brauchen. Und in dem Zusammenhang würde ich dir zum Beispiel ein Tool nahelegen wollen, was aus der Bundeswehr stammt. Dieses Tool nennt sich abgekürzt ABF. Das heißt also, Mitarbeiter, die in irgendeiner Form einen Sachverhalt bearbeiten, bewerten, angehen sollen, müssen lernen, diesen Sachverhalt in drei Kategorien zu bewerten. A steht für Ansprechen, B für Beurteilen und F steht für Folgern. Das heißt, immer dann, wenn der Mitarbeiter irgendwas merkt, irgendwas feststellt, irgendwas sozusagen seine Aufmerksamkeit erreicht, dann muss er sagen, okay, ich bin auf folgenden Sachverhalt aufmerksam geworden und muss in der Lage sein, das kurz, knackig, schriftlich zusammenzufassen. Dann muss er sagen, beurteilen, daraus leite ich ab, dass es folgende Lösungsmöglichkeiten oder folgende Reaktionsmöglichkeiten gibt. Reaktion 1, 2, 3 und dann wäre Folgern vielleicht nochmal die eigene Bewertung. Ich habe mir alle drei Lösungswege angeschaut, tendiere dazu, Lösungsweg 3 zu wählen, weil er die und die Vorteile hat und die Nachteile von Lösungsweg 1 und 2 beispielsweise kompensiert. Deshalb für mich klare Empfehlung für Lösungsansatz 3. Wenn du die Leute wirklich durch diese Schematik führst und die lernen, das richtig professionell einzusetzen, dann hast du als Chef wahnsinnig große Freiheit gewonnen. Weil tatsächlich ist es so, deine Mitarbeiter werden dann lernen, bestimmte Anfragen, die sie normalerweise an dich richten, einfach besser strukturiert vorzubereiten. Du sitzt nicht dabei, während die sich das erstmalig durch den Kopf gehen lassen, sondern die lassen das vorher schon mal durch ihren Kopf gehen. Die lernen, in Szenarien zu denken. Die lernen, auch verschiedene Szenarien gegenüberzustellen und unterschiedlich zu bewerten. Die lernen, sich für eine Sache stark zu machen und dann daraus abzuleiten, was sind denn eigentlich dann die daraus resultierenden Aktivitäten und Konsequenzen. Und was ist damit vielleicht auch für eine Investition und für ein Risiko verbunden? Und dann können die dich im Prinzip schneller kontaktieren. Der große Vorteil ist folgender. Wenn du Leute dazu bringst, sich selber mit solchen Mechanismen auseinanderzusetzen und diese ABF-Strategie sehr intensiv in dein Unternehmen integrierst, werden Mitarbeiter auch den Vorteil feststellen, dass du in der Lage bist, viel schneller Entscheidungen zu treffen. Weil tatsächlich, ich erinnere mich daran, als wir damit irgendwann angefangen haben, viele, viele Jahre ist das her, in meiner Computerfirma damals noch, da war es so, da kriegte ich dann zum Beispiel, wenn ich auf Reise war, vielleicht 4 so Vorschläge, 4 so ABF-Formulare vorgelegt und dann habe ich nur zurückgeschrieben, ja, ja, nein, ja. Und in dem Moment, wo ich einfach nur ja, ja, nein, ja geschrieben habe, wusste ich, 3 Dinge werden jetzt gemacht, eine Sache wird nicht gemacht, aber ich wusste dann, wer macht was, in welcher Reihenfolge, mit welchen Konsequenzen, mit welcher Absicht, mit welchen Risikofaktoren, mit welchem Zeitfenster und so konnte ich halt einfach mit 4 einfachen Worten einen kompletten Prozess steuern, das heißt Führung für Mitarbeiter erlebbar machen, ohne dass ich da viel Zeit investieren musste. Und deshalb hat sich das halt einfach im Prinzip dann bei uns nachher durchgesetzt. Ganz am Anfang ist das relativ mühsam für die Mitarbeiter, weil die das natürlich nicht gewohnt sind und die finden, das ist unnötige Arbeit. Aber nach hinten raus stellen die halt die Vorteile fest. Ich habe 2023 einen Workshop in der Türkei gemacht mit 36 Unternehmern. Da haben wir diese Sachen einfach mal durchsimuliert und da habe ich gemerkt, wie schwer die sich anfangs damit getan haben, aber nach und nach hat der eine oder andere dann doch auch die Vorteile davon erkannt. Von daher möchte ich auch dich animieren, dich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Das ist wirklich ein Gamechanger in vielen Bereichen und bringt einfach Geschwindigkeit in alles rein. Und wenn du das alles mal sacken lässt, dann müsstest du eigentlich schon mal einen ganz guten Überblick haben, was man einfach tun könnte, um Mitarbeitern dabei zu helfen, sich selber besser zu organisieren. On top würde ich dir noch den Tipp geben, dass du vielleicht selber auch nochmal drüber schaust und guckst, ob die Aufgaben, die zum Beispiel dauerhaft notwendig sind, ausreichend priorisiert werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Mitarbeiter hast, die zum Beispiel im Vertrieb tätig sind, dann hast du entweder welche mit dedizierten Rollen, zum Beispiel Bestandskundenentwicklung oder Neukundenakquise, Oder du hast Leute mit gemischten Rollen, das heißt, die machen einfach allgemein Verkauf und sollen einfach gucken, dass wir irgendwie Umsatz generieren. Letzteres halte ich persönlich ein bisschen für schwierig, weil wenn du Neukundenakquise und Bestandskundenentwicklung parallel machen sollst und das in einer Person verankerst, wird die Person tendenziell mehr Kontakt zu Bestandskunden pflegen, weil die Gespräche einfacher sind. Und damit wird dein Neukundenausbau sehr, sehr schleppend vorangehen. Deshalb würde ich das immer aufsplitten. Aber wie auch immer du deine Vertriebsleute aufstellst, dabei solltest du darauf achten, dass wenn du deren Kalender prüfst, dass die wirkliche Zeitblocks gesetzt haben, zu welchen Zeiten sie planbar Neugeschäft generieren wollen. Weil eventuell machen die ja auch Bestandskundenentwicklung oder irgendwelche Zuarbeiten, irgendwelche Preisrecherchen, irgendwelche Ausarbeitungstätigkeiten, zum Beispiel die Erstellung von Angeboten oder sonstigen Dingen. Aber tatsächlich ist es ja so, die sollten ein festes Zeitfenster jeden Tag haben, in der einfach Neugeschäft generiert wird. Und dieses Zeitfenster sollte natürlich im Kalender stehen, damit es nicht plötzlich immer wieder vergessen wird. Weil wenn die erst alles andere machen, was so am Tag ansteht, alle E-Mails beantworten, alle Anrufe beantworten, für jeden auch direkt erreichbar sind, dann ist es auch ruckzuck schnell wieder 17.15 Uhr. Dann wollen die eher nach Hause, anstatt noch ein Neukundengeschäft zu generieren. Und dann ist wieder ein Tag ins Land gezogen, wo du kein Neugeschäft angeteasert hast. Und wenn du akzeptierst, dass bestimmtes Neugeschäft vielleicht auch nicht sofort zu Umsatz führt, wie beispielsweise eine Eisdiele, wo nach dem Gespräch meistens eine Kugel Eis über die Theke geht, sondern bei dir vielleicht Vorlaufzeiten von 2-3 Monaten oder gegebenenfalls bei komplexeren Projekten noch mehr Zeit mit solchen Deals einhergeht, dann ist es ja wohl klar, dass du, wenn du heute keine Akquise gemacht hast, du in 6 Monaten keinen Deal machst. Das heißt, in 6 Monaten gibt es keine Ausführung. Und das ist eben das, was man immer wieder auf dem Radar haben muss. Du musst gucken, dass du kontinuierlich Vertrieb machst. Und da würde ich zum Beispiel so ein Zeitfenster zwischen 9 und 11 Uhr vielleicht morgens einfach empfehlen, was standardmäßig immer stattfindet, außer vielleicht 2-mal die Woche, wo man das Zeitfenster auch nachmittags verlegt, weil es gibt einfach auch Menschen, die kann man in der Akquise morgens nicht erreichen, weil die morgens eben andere Sachen machen. Die könnte man nachmittags wunderbar erreichen. Von daher würde ich das im Prinzip ein bisschen aufsplitten. Stell dir einfach exemplarisch vor, du würdest immer montags 9 bis 11 Uhr Akquise machen, dienstags dann von 14 bis 16 Uhr, dann Mittwoch wieder 9 bis 11, Donnerstag vielleicht wieder 14 bis 16 Uhr und freitags nochmal 9 bis 11, dann hättest du einfach eine ganze Menge Stunden, deutlich mehr als jetzt mit Sicherheit, wo einfach auch konsequent immer nur Neukundenakquise gemacht wird. Und wenn dann in dieser Zeit zum Beispiel jemand Leute anrufen soll, weil du dich dafür entscheidest, dass zum Beispiel Neukundenakquise auch über telefonische Kontaktaufnahme erfolgt, dann wäre es natürlich logisch, dass die ganzen Rufnummern, die du in diesem Zeitfenster wählen willst, nicht erst recherchiert werden, wenn du dich bereits mitten im Zeitfenster befindest, sondern du müsstest irgendwo anders in einem Terminkalender irgendwelche Tätigkeiten blockieren, wo drin steht zum Beispiel Recherche der Rufnummern oder andere Tätigkeiten, die dafür erforderlich sind. Könnte ja auch sein, dass du die Rufnummern kaufst. Jetzt ist ja auch Kaltakquise gar nicht immer der gleiche Mechanismus. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Akquise zu machen. Du könntest über LinkedIn eine Messaging-Strategie machen. Du könntest einen Podcast aufsetzen, du könntest ein Webinar planen, du könntest irgendwelche Social Selling und Social Media Aktivitäten machen. Letztlich musst du das ja wissen, was du machen möchtest, aber du solltest dafür sorgen, dass das auch fest im Kalender steht und du solltest vor allen Dingen auch deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber immer klar signalisieren, dass es einfach bestimmte Termine gibt, die unter keinen Umständen nicht gemacht werden dürfen. Das heißt also, wann immer du denen andere Aufgaben gibst und egal wie hoch du deren Priorität setzt, solltest du die Mitarbeiter dafür sensibilisieren, dass das immer noch bedeutet, dass diese Standardtermine, wie zum Beispiel Akquise, immer stattfinden müssen. Und wenn jemand sich komplett überfordert fühlt aus irgendwelchen Gründen, muss er dir frühzeitig im Vorfeld Bescheid sagen und sagen, hey, pass mal auf, ich habe einen Terminkonflikt, ich bitte um Unterstützung bei der Priorisierung. Du musst diesen Meldeweg definieren, und vor allen Dingen auch klar machen, dass es immer mal wieder vorkommen kann, damit das einfach Routine wird, dass Leute den Kontakt aufnehmen, das Gespräch mit dir suchen und dir damit die Möglichkeit geben, mit nochmal Einfluss zu nehmen und die Sache zu steuern. Sonst wirst du immer nur feststellen, was wieder nicht geklappt hat, wirst gegebenenfalls auch ein bisschen explodieren und deine Mitarbeiter heftig kritiktechnisch angehen, aber die fühlen sich dann vielleicht einfach nur ungerecht behandelt, weil sie sagen, dafür habe ich doch die anderen 17 Sachen gemacht, von denen du auch gesagt hast, dass die alle wichtig sind. Deshalb immer mal wieder hinsetzen und die Prioritäten besprechen. Und dabei dann auch das, wo ich schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen habe, Eisenhower-Matrix, nicht außer Acht lassen. Das, was dringend ist, ist nicht zwingend immer wichtig. Ein Kunde, der drängelt, ist manchmal auch völlig unrentabel. Der drängelt einfach nur, weil den sowieso keiner ernst nimmt im Leben und er einfach die Chance sieht, wenn er mit Dienstleistern spricht, die mal richtig lang zu machen und die mal richtig laufen zu lassen, weil da hat er wenigstens einmal das Gefühl von Macht. Und das muss man eben unterscheiden lernen. Es gibt Dinge, die können nicht warten. Beispielsweise war ich vor ein paar Jahren in so einer HNO-Praxis, da ist plötzlich so eine Oma umgefallen, auf einmal hatte die da so einen blutenden Kopf. Ja, natürlich war das in dem Moment die wichtigste Aktivität. Das war jetzt in dem Sinne auch dringend, aber die hat natürlich nichts mehr gesagt, die lag da einfach nur noch und dann ging es irgendwie darum, da musste ein Notarzt her. Das heißt, manche Sachen sind einfach erkennbar wichtig, aber manchmal ist es eben so, dass man wichtig falsch interpretiert und dringend als wichtig einstuft und diese Falle muss man eben vermeiden. Deshalb sei ein bisschen sensibler dafür, guck, dass du mit deinen Mitarbeitern zusammen da mal schaust, dass ihr da einfach bessere Strukturen reinkriegt. Kombiniere vielleicht mal die Erfahrungswerte aus der Folge, wie optimierst du dein Selbstmanagement mit dieser Folge, wie kannst du deine Mitarbeiter produktiver machen und dann müsstest du eigentlich schon einen ganzen Schritt nach vorne machen. Und wenn da noch Restfragen sind, dann können wir uns da irgendwann mal persönlich drüber unterhalten, weil tatsächlich haben wir da natürlich noch ganz viele andere Erfahrungswerte, aber dafür ist es in so einer Folge, wenn du vielleicht noch ganz am Anfang stehst, einfach noch zu früh, weil dann geht es auch richtig in die Feinheiten rein. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du bis zum Ende wieder zugehört hast. Ich würde mich freuen, dich irgendwann auch mal live zu sehen. Schau dir doch mal unsere aktuellen Roadshow-Termine an. Wir haben ja noch einige öffentliche Events dieses Jahr. Vielleicht sehen wir uns da einfach mal und wenn du da konkrete Wünsche hast, auch bezüglich bestimmter Formate oder so, kannst mich jederzeit per LinkedIn erreichen. In diesem Sinne, bis bald, dein Philipp.